SWR 2 Tandem.
Mit Bernd Lechler, hallo. Und unser Gast ist heute der Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Maute. In Friedrichshafen zu Hause, aber seine Fotos zeigen Motive aus allen Ecken der Welt, von der Arktis bis Neuseeland und von Kenia bis zu den Philippinen. Gletscher und Regenwälder, Kolibris und Eisbären und Tintenfische und Menschen natürlich, indigene Häuptlinge am Amazonas, Reiter in der mongolischen Steppe und Kinder im Himalaya. Die Welt in ihrer Schönheit, aber auch Verletzlichkeit. Und als ich das Gespräch mit ihm aufgezeichnet habe, war er nicht in Friedrichshafen, sondern in seiner Wahlheimat in Brasilien. Und wir waren per Leitung verbunden. Willkommen, Markus Maute.
Guten Tag. Ich freue mich, dass es so gut klappt.
Überall höchste Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Reisen ist ja eigentlich tabu gewesen die ganze letzte Zeit. Und Sie sind in Brasilien. Wie haben Sie das geschafft?
Ich habe zum einen das Glück, dass ich mit einer Brasilianerin verheiratet bin. Wir hier an der brasilianischen Kakaoküste in Bahia auch leben. Und auf der Farm meiner Frau auch sehr viel Platz ist und im Umkehrschluss auch sehr wenige Menschen. Das heißt, würde ich mich völlig den Medien entsagen und das Internet abschalten, dann würde ich mich wahrscheinlich völlig aus der Zeit geworfen fühlen und auch den Eindruck haben, die Welt ist völlig in Ordnung. Ich habe mir das schon auch überlegt, dass ich da gerade ein sehr privilegiertes Leben habe, weil gerade Brasilien ist ja auch mit den Infektions- und Todeszahlen sehr hoch.
Wo und was haben Sie zuletzt fotografiert?
Ja, ich bin tatsächlich in der Corona-Zeit natürlich auch möglichst an den Regeln nahe dran geblieben, habe aber in der Tat hier in Brasilien fotografiert. Ich war im letzten Sommer mit meiner Frau im Amazonasgebiet unterwegs, weil eben gerade auch in meiner Tätigkeit als Umweltaktivist ich gucken wollte, ob das wirklich stimmt, dass in der Zeit, wo die Welt sich eigentlich so ein bisschen auf Pause gedrückt hat, die Zerstörung unserer Regenwälder weitergeht. Und es war in der Tat nicht sehr schön, was wir da gesehen haben. Das heißt, es werden von Jahr zu Jahr einfach mehr Gebiete, wo anstatt Artenfülle die Monotonie vorherrscht. Und das sind Dimensionen, die können wir uns in Deutschland, wo es ja eigentlich relativ kleingliedrige Landwirtschaft gibt, gar nicht vorstellen. Also das ist schon bedrückend, wenn man dann so eine Strecke fährt von 500 Kilometer und sich innerhalb weniger Jahre praktisch Tausende und Abertausende von Hektar Wald in Monotonie verwandelt hat. Und das sehe ich jetzt halt seit fast 30 Jahren. Und das ist bedrückend. Das fällt einem nicht so leicht, das wirklich gut zu verarbeiten. Besonders, wenn man weiß, wie wichtig dieses System für das gesamte globale Weltklima ist.
Wo Sie sonst schon überall waren und was Sie da erlebt haben und worum es Ihnen dabei geht, darüber sprechen wir in dieser Sendung. SWR 2 Tandem mit Markus Maute. Nun gehen Fotografie und Radio nicht so leicht zusammen, das Augenmedium und das Ohrenmedium. Damit wir es uns vorstellen können, also wenn wir jetzt bei Ihnen zu Hause wären und wissen wollten, was Sie da so für Fotos machen, welches würden Sie zum Beispiel rausholen und dazu, was würden Sie dazu erzählen?
Ja, das ist ja immer so, es gibt ja zwei Herzen in meiner Brust. Das eine, das ist der Künstler, der als junger Mensch losgezogen ist, um die Schönheit der Welt zu fotografieren, der überhaupt nicht im Sinn hatte, sich mit Naturzerstörung zu beschäftigen. Und da gibt es ganz viele Bilder, wo ich jetzt im Laufe der Jahre sehr dankbar bin, dass ich sie habe machen dürfen. Zum Beispiel mein Lieblingsvogel, den Ara, der über einen Regenwald drüber fliegt. Das war jahrelang mein Traum und das ist mir dann eines Tages eben auch bei der Reise durch das Ökosystem hier in Brasilien gelungen. Und da ist man natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Gerade Tierfotografie ist ja so ein bisschen die Königsklasse bei uns in der Fotografie, weil da bedarf es entweder wahnsinnig viel Glück oder oftmals halt auch relativ viel Geduld.
Dieses Zuhause in Brasilien, von dem Sie sprachen, die Kakaoplantage in Bahia, die gehörte, glaube ich, Ihrer Frau schon, als Sie sie vor knapp 10 Jahren da kennengelernt haben. Was für ein Leben führen Sie da jetzt? Haben Sie mit der Kakaoproduktion auch zu tun?
Also es ist in der Tat so, dass ich durchaus sagen kann, ich bin jetzt auch angeheirateter Kakaofarmer und das ist eine sehr spannende Geschichte, das ist sehr, sehr weitläufig, dieses Thema. Es ist auf jeden Fall deswegen toll, weil die Kakaoproduktion in Brasilien eine der wenigen traditionellen Anbaumethoden ist, die die Natur nicht zerstört, sondern wir sind ja hier im atlantischen Regenwald und die großen Bäume, die durften dort, wo Kakao angebaut wird, stehen bleiben als Schattenbäume. Und das ist der Unterschied zum Amazonas oder zu anderen Regionen, wo halt die Wälder oder die Savannen zerstört werden, um was Neues zu produzieren. so wie wir es da in Bahia in Brasilien machen, nämlich die Natur zu nutzen, ohne sie zu zerstören, das ist eigentlich so eine Blaupause für die Zukunft, wie wir es auf viele andere Bereiche unseres Daseins eigentlich übertragen sollten.
Also angeheirateter Kakaofarmer, Künstler, aber eben schon auch Reporter und Dokumentarist. Sie haben viel mit Greenpeace auch zusammengearbeitet bei ihren Reisen als Fotograf. Und die wiederum begann, nachdem sie mit Anfang 30, also vor rund 20 Jahren, an einem Kiosk eine Ausgabe des Greenpeace-Magazins gekauft hatten. Da war ein Wolf drauf und die Schlagzeile »Die fantastischen Sieben«. Worum ging es da, dass es sie so nachhaltig erschüttert hat?
Genau, das war einer der Schlüsselmomente, der zu allem geführt hat, was heute in meinem Leben los ist, nämlich dieses Magazin. Die Fantastischen Sieben, das war im Prinzip eine Kampagne über die sieben großen Urwaldregionen unserer Erde, also da, wo auf dem Planeten Wald im großen Maße vom Menschen nicht zerstört wurde. Und was mich damals so schockiert hatte, und das wusste ich nicht, obwohl ich da schon mindestens 12 Jahre am Reisen war und gedacht habe, ich habe die Welt verstanden, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass schon damals der Mensch 80% aller Urwälder zerstört hatte. Also das heißt nicht, dass 80% der Wälder weg sind. Viele Wälder sind noch da, aber sie sind halt Forste, sprich Wirtschaftswälder. Wir sprechen vom Urwald in all seiner Vielfalt und Biodiversität. Und das hat mich doch schockiert. Und da bin ich dann praktisch eingestiegen in dieses Umweltaktivisten-Dasein, indem ich ab da meine Vorträge und Geschichten immer so ein bisschen in diesem ökologischen Kontext erzählt habe, mit schönen Bildern die Begeisterung der Leute wecken, aber gleichzeitig auf diese Fakten aufmerksam machen. Leute, wenn wir heute noch Urwälder kaputt machen, haben wir bald keine mehr.
Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrer Fotografie. Sie haben dann Waldbrände in Brasilien, haben Sie schon gesagt, fotografiert, Australien aber genauso, indigene Stämme in Indonesien, Eisbären in der Arktis, Korallenriffe, Wüsten, Dschungel. Das hat ja jetzt außer der ideellen Seite auch eine sehr praktische. Wie kommen Sie da überall hin? Mit schwerem Gepäck stelle ich mir vor, aber auch oft ohne befestigte Straßen. Wie sieht Ihr beschwerlicher Arbeitsalltag da aus?
Also beschwerlich ist er insofern nicht, weil man als Fotograf das immer mit Leidenschaft macht. Und wenn man leidenschaftlich ist, dann leidet man dafür auch gerne. Und natürlich ist es aus einem normalen Blickwinkel heraus ein sehr abenteuerliches Leben und da bin ich auch sehr dankbar. Aber wir leben natürlich in einer Zeit, wo mit den grundsätzlichen Mitteln und dem Know-how eigentlich fast alles möglich ist. Wenn man ein bisschen bereit ist, aus seiner Komfortzone rauszugehen, dann spürt man plötzlich sich selber wieder, aber man spürt auch die Natur, die Elemente, der Wind, das Wasser. Und wenn mal dann was nicht da ist, was im Alltag immer sofort da ist, dann ist das auch eine gute Erfahrung, weil man dann plötzlich wieder gespiegelt bekommt, Mensch, wir haben ja alles und das haben wir immer. Und eigentlich genieße ich jede Woche oder jeden Monat, wo ich auf so On-Location sein darf, um die Elemente zu spüren oder bei Menschen zu sein, die eben auch noch in einem Lebensrhythmus sind, der der Natur näher ist und die eben nicht alles auf dem Silbertablett bekommen. Und da muss ich aber auch dazu sagen, bin ich natürlich insofern auch so verwöhnt, dass ich mich auch wieder freue, wenn ich mich dann nach so einem Auftrag auch wieder in die Bequemlichkeit unserer Zivilisation zurückbegeben darf. Also ich bin da kein Kostverächter in keinster Weise.
Und so gibt es aber eben Bilder von Ihnen, wie Sie in einem Schneeloch mit Ihrer Kamera sitzen oder auch in irgendeine Schlucht runter fotografieren. Aber trotzdem ist Komfortzone verlassen eigentlich noch bescheiden gesagt. Sie haben sich schon auch richtig in Gefahr begeben für eindrückliche Bilder und haben, weiß ich nicht, Verletzungen davongetragen, als Sie zum Beispiel mit Greenpeace im brasilianischen Regenwald demonstriert haben. Hatten Sie auch mal richtig Angst um Ihr Leben?
Also ganz ehrlich, eigentlich nicht wirklich. Und zwar vielleicht, aber das liegt vielleicht daran, dass ich tatsächlich, seitdem ich meinen Rucksack das erste Mal packen durfte mit 17 Jahren, immer meine Grenzen respektiert habe. Also ich bin immer neugierig gewesen, habe immer versucht, ein bisschen hinter den Horizont zu gucken, also so zu gucken, wie geht's da vielleicht noch weiter, wo vielleicht jemand anders gesagt hätte, jetzt ist Schluss. Aber ich habe dann aber auch immer respektiert, jetzt bekommt mein Bauchgefühl so eine Art Alarmglocke. Und dann habe ich gesagt, okay, also kein Bild ist es wert, dabei zu sterben. Also das sind so klassische Situationen, wenn man, ich erinnere mich an eine Zeit in den USA, wo ich auf so einem ganz offenen, weiten Feld war, in den Canyonlands Nationalparks und da kam ein Gewitter. Und dann ist man natürlich als Mensch so einem Gewitter ausgeliefert. Und da habe ich gemacht, dass ich davon kam und habe nicht noch 5 Bilder mehr gemacht, weil das war dann tatsächlich gefährlich. Oder ich bin mal im Ruwenzori-Gebirge in Uganda, da sind wir tagelang gelaufen und ich bin, glaube, 100 Meter vor dem Gipfel habe ich umgedreht, weil das ein Eisfeld war. Da musste man praktisch über dieses Eisfeld, um da hochzukommen. Und wenn ich da ausgerutscht wäre, wäre ich auf der anderen Seite 500 oder 1000 Meter runtergeplumpst. Es sind alle in der Gruppe hochgelaufen. Der Einzige, der es nicht gemacht hat, war ich. Und da habe ich auch gar keine Scheu zu sagen, nee Leute, habe ich Schiss oder habe ich einfach Respekt vor, muss ich nicht. Ich konnte von 100 Meter weiter unten mein Foto genauso gut machen. Ich hatte tatsächlich mal eine Verletzung bei einer Greenpeace-Aktion, wo wir gegen einen illegalen Sojahafen demonstriert haben. Da habe ich so einen Feuerwerkskörper an die Schulter bekommen. Das war riskant und es war auch leichtsinnig von mir, das weiß ich, aber daraus habe ich so viel gelernt. Das hat mich praktisch die nächsten Jahre dann wieder geerdet, Leichtsinnigkeit ein bisschen wieder zurückzustellen.
Und was ansonsten die Vorsicht und die Schattenseiten betrifft, ich meine, wir haben viel jetzt von Natur und von Schönheit geredet, aber es gibt eben auch solche Greenpeace-Aktionen oder Sie haben auf Borneo die Schäden dokumentiert, die durch den Ölpalmenanbau da entstehen, Tausende von Orang-Utans, die da ums Leben kommen, Dorfbewohner, die von den Konzernen ausgebeutet und auch abhängig gemacht werden. Sie sind einerseits ein sensibler und empathischer Mensch, sonst würden Sie sich da nicht engagieren, aber gleichzeitig braucht man bei solchen Erlebnissen schon auch eine dicke Haut, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Ich sage das immer ein bisschen pathetisch so, dass ich das Glück hatte in meinem Leben, die große Liebe zu begleiten, nämlich die Natur. Ich durfte sie dokumentieren, ich durfte sie kennenlernen, spüren. Ich habe aber auch über 30 Jahre beim Sterben zugucken müssen. Und das ist etwas, was im Lauf der Jahre immer weniger gut zu verarbeiten war. Weil man hat ja als junger Mensch so den Anspruch, man will was verändern. Ich will die Welt retten und mit möglichst vielen anderen. Und wenn man dann über die Jahrzehnte sieht, es ist eigentlich alles bekannt, wie wir Menschen anders mit dem Planeten umgehen könnten. Nur wir machen es nicht. Es wird eigentlich sonst noch immer schlimmer. Das hat mehr und mehr an mir genagt. Und ich hatte in der Tat, vor 2 Jahren war das so ein wirklich das erste Mal so einen psychischen Zusammenbruch, wo ich das nicht mehr verkraftet habe. Da war, bei mir war damals der Auslöser die Wahl des doch sehr rechtsnationalen Präsidenten Bolsonaro hier in Brasilien. Der ist ja angetreten mit der Botschaft Amazonas weg, Rinderweiden und Soja hin. Also der hatte schon die Botschaft der Zerstörung in seinem Programm und wurde gewählt. Und das, nachdem ich fast 30 Jahre genau fürs Gegenprogramm gekämpft habe. Und das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, was letztendlich zu einem ziemlich schwarzen Loch geführt hat. Und da habe ich mich eigentlich selber wieder raustherapiert, indem ich dieses Buch geschrieben habe, das jetzt vor kurzem am Ende des letzten Jahres rauskam mit dem Titel Allein kann ich die Welt nicht retten, wo ich da alles reinschreibe, auch so ein bisschen mit dem Hilfeschrei, liebe Leute, lasst es uns doch zusammentun, weil wir wissen, wie es geht, wir müssen es nur wollen.
Ihr jüngstes Fotoprojekt, zu dem vor 2 Jahren auch ein Film erschienen ist, hieß An den Rändern der Welt. Da haben Sie indigene Gruppen besucht, die zum Teil noch wie vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden leben, im Südsudan, in Malaysia, in Brasilien zum Beispiel. Warum hat Sie das interessiert?
Das war praktisch eine logische Konsequenz von dem, was ich davor gemacht habe. Ich habe mit meiner Arbeit mit Greenpeace vor knapp 20 Jahren angefangen, die Wälder zu dokumentieren. Dann haben wir uns geöffnet und haben alle anderen Regionen, Ökosysteme der Welt dokumentiert. Das war das Projekt Naturwunder Erde, wo wir einfach mal geguckt haben, was sind denn die relevanten Lebensräume, wo Leben auf der Erde stattfinden kann. Und spätestens da war mir natürlich klar, dass dieser Wandel, der sich momentan vollzieht und in der Klimakatastrophe sich auch äußert ganz deutlich, dass der global ist. Und dann war die Brücke zu gucken, was macht es mit den Menschen? Und zwar mit den Menschen, die noch näher an der Natur leben wie wir. Das war schon für mich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ich habe schon gesagt, Sie waren dafür auf mehreren Kontinenten, und im Dschungel, auf dem Wasser, in den Tropen, im Eis. Ich meine, Sie haben ja viel Erfahrung, wie man sich Menschen nähert. War das in diesen Fällen besonders schwierig? Die kannten ja wahrscheinlich Fotografie zum Teil gar nicht.
Also man muss dazu sagen, es war eine Herausforderung für mich, weil ich davor 20 Jahre kaum Menschen fotografiert habe, sondern eher Tiere und Natur. Aber das war für mich auch so eine Sache, wo ich mir selber beweisen wollte, dass ich es auch kann. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, weil es geht da tatsächlich nicht nur um das Ablichten eines Motives, sondern es geht um den Austausch mit Menschen, die in einer ganz anderen Lebensrealität leben. Und da wiederum hatte ich aber das Glück, dass ich schon viele Jahre mit Greenpeace gearbeitet habe, dass wir Schulungen durchlaufen haben. Wie verhält man sich Menschen gegenüber, die eben in einer ganz anderen Lebensalltagssituation sind? Und man muss dazu sagen, wir sind nicht zu Menschen gegangen, die unkontaktiert in Regenwäldern leben. Von denen gibt es heute kaum noch welche und die sollen bitte weiter in Frieden leben, solange man sie noch lässt. Es werden immer weniger. Und wir haben eher die Menschen besucht, die so in dieser Übergangszeit sind, die Kontakt haben mit der Außenwelt, weil eben die Außenwelt immer näher an sie heranrückt. Und das war eben spannend, weil man erlebt dort Zivilisationen, die praktisch eine Entwicklung durchlaufen, wo wir hunderte von Jahren Zeit haben, geht bei denen in 10, 15 Jahren. Und dann
sagen Sie ein Beispiel.
Im Prinzip fast alle Indigenen im Amazonas zum Beispiel, weil die haben bis vor 10, 15, 20, 30 Jahren isoliert gelebt und dann kommt eine Eisenbahn oder eine Straße und dann ist plötzlich die moderne Welt da. Und das ist ganz interessant, also ich war in Mato Grosso bei verschiedenen Stämmen, dem Mehinaku zum Beispiel, die haben praktisch ihre Traditionen, die sie seit Jahrhunderten, vielleicht gar Jahrtausenden leben, die sind noch präsent. Also die Tänze, die Rituale, die sind alle da. Das Haus ist immer noch mit Reet gedeckt, also mit Gras gedeckt, so wie es früher war. Aber im Haus selber steht ein Flachbildschirm. Also das sind so diese, wo zwei Welten aufeinandertreffen. Und dann ist natürlich so, dass die ältere Generation, der Großvater, der liebt die Traditionen, die Tänze. Aber sein Enkelsohn, der findet Motorräder und Fernsehen und moderne Städte von den Weißen, die inzwischen ganz nah rangerückt sind, manchmal nur 10, 20 Kilometer an das Reservat, findet der natürlich viel cooler. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Jeder Mensch, der bei uns in Deutschland im ländlichen Bereich aufwächst, der hat auch eine Sehnsucht nach der großen Stadt, wo was los ist, wo Action ist. Und so geht es denen natürlich auch nicht anders. Und da, so ist eigentlich praktisch für diese Indigenen aus vielerlei Hinsicht die Gefahr, dass die Tradition eben nicht überleben kann. Einmal die Einwirkung von außen, dass eben die Flüsse versaut sind, weil Sojafarmer Gift auf ihre Felder sprühen, die dann ins Grundwasser gelangen. Andererseits aber durch den Kontakt wiederum mit der Außenwelt natürlich die junge Generation ein Leben vorgesetzt bekommt, das in erster Linie auch mal neugierig macht und vielleicht viel interessanter ist als das, was der Opa noch zu versucht zu vermitteln. Und diese Übergangsphase, die habe ich versucht festzuhalten. Einerseits mit schönen Bildern, die die Kultur noch zeigt, bevor sie verschwindet, aber auch klar in meinen Texten darzustellen, dass das, was da auf den Bildern sichtbar ist, in ein, zwei Generationen mit ziemlicher Sicherheit verschwunden ist.
Ist es nicht auf eine Art auch okay? Ich meine, die Zerstörung, von der Sie sprechen, die ist natürlich nicht gut. Aber wir versuchen hier ja auch nicht, möglichst das Mittelalter aufrecht zu erhalten. Also romantisiert man da nicht auch ein bisschen die Vergangenheit oder den Naturzustand oder dieses Klischee vom edlen Wilden?
Genau das darf nicht passieren, weil da tut man den Menschen wirklich keinen Gefallen. Und das habe ich auch versucht. Also den edlen Wilden gibt's nicht. Das ist ein Bild von uns, wenn wir uns Gedanken machen, unsere eigene Sehnsucht nach Natur und wir sehen es dann in einem anderen Menschen, der vielleicht so noch lebt. Jeder Mensch hat das Recht auf Entwicklung. Auch wir leben nicht mehr wie vor 150 Jahren, ist völlig klar. Das Problem ist nur, dass tatsächlich diese Menschen kaum eine Chance auf eine faire Entwicklung haben, weil eben einerseits die Außenwelt ihnen ihre Lebensgrundlagen, nämlich die intakte Natur, die Möglichkeit zum Jagen, zum Fischen, zum Umherziehen, um als Nomaden sein, wegnimmt, ihnen aber keine fairen Angebote macht, in der neuen Welt anzukommen. Das heißt, es bleiben im Prinzip Menschen, die einerseits sehen, hinter ihnen bröckelt alles weg, aber sie dürfen nicht rüber in die andere Welt. Und deswegen, mein Ansatz war tatsächlich so der künstlerische Anspruch, die Traditionen festzuhalten auf Papier, weil sie verschwinden, aber ganz klar zu zeigen, Leute, das, was denen da verloren geht, nämlich ihre Art zu leben, das ist letztendlich auch etwas, was uns allen verloren geht.
Wobei ich ganz interessant fand, Ich habe vorher schon gesagt, es ist auch ein Film draus geworden, nicht jetzt nur die Vorträge und ein Bildband. Und im Film sieht man dann zum Beispiel auch so inszenierte Stammeskultur, wenn da Frauen etwa nur wegen der Touristen noch diese Qual der Tellerlippen zum Beispiel auf sich nehmen. Als Foto wäre das trügerisch, oder?
Naja, die Fotos habe ich natürlich gemacht. Und wenn man das Foto jetzt praktisch kommentarlos präsentiert und sagt, hier, guck mal, die leben so, Punkt, dann ist es sehr trügerisch und es ist auch falsch, weil ich finde, dann wird unsere Sehnsucht befriedigt nach dem edlen Wilden, nach dem Anderssein, nach vielleicht einer schöneren Vergangenheit. Es ist wichtig, dass die Geschichte zu diesem Tellerlippenfoto erzählt wird, weil es tatsächlich so ist, dass diese Frauen, sie sprechen nämlich jetzt gerade von Äthiopien, aus dem Omo-Tal, sie leben heute vom Tourismus. Das heißt, diese traditionelle Art zu leben, von Ort zu Ort zu ziehen, geht kaum noch, weil es inzwischen so viele Großprojekte industrieller Art im Omo-Tal gibt. Das können sie nicht machen. Aber sie haben entdeckt, da kommen so Typen wie ich, die finden das ganz spannend, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Also inszenieren sie sich. Dadurch ist das, man kann einerseits sagen, das ist eine gewisse Art der Prostitution, aber es ist auch eine Art und Weise, wie sie zu einem gewissen Einkommen kommen können, um sich dann Medizin oder auch Nahrung zu leisten, die sie früher gar nicht gebraucht haben, weil sie vielleicht noch irgendwo anders haben jagen können, aber es heute keine Tiere mehr gibt. Also allein das Beispiel zeigt wunderbar, wie schwierig diese Gemengenlage ist. Und das ist auch im Film ganz klar zu sehen, wie ich da einmal, das war das einzige Mal, auch nervlich an meine Grenzen gekommen bin, weil plötzlich jeder fotografiert werden wollte, weil er halt was verdienen wollte. Und die haben gesehen, ich bleibe ein bisschen länger als der normale Tourist. Und das hat mich dann auch in so eine Situation gebracht, wo ich dann plötzlich da stand und nicht mehr wusste, ist das eigentlich richtig, was ich hier tue? Und dann steht man da und überlegt und man nimmt ihnen das Land weg, aber es vielleicht ein paar finden einen Job als Lastwagenfahrer, aber ein Großteil der Gruppe bleibt halt ohne Vorteile zurück. Und dann siedeln sich kleine Städte an, dann gibt es die ersten Kneipen, dann gibt es Alkohol. Und dann, das sind so diese Teufelskreisläufe, die kennt man aus der menschlichen Geschichte und die gehen bis heute weiter. Und das sind heute die letzten Zeugen eines nachhaltigen Lebens, die verändern sich. Und es war manchmal auch recht schwer, das zu erleben, das muss ich ganz klar sagen.
Markus Maute ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Naturfotograf, Umweltaktivist, Reisender seit 30 Jahren. Da fragt man sich natürlich, woher diese Berufungen kommen. Ihre Eltern, Herr Maute, waren in den 70ern wohl gemäßigt links, aber jetzt noch nicht wirklich umweltbewegt. Dass Sie dann schon in der Mittelstufe in der Schülerzeitung ökologische Artikel geschrieben haben, woher kam das?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, eine Schlüsselsache bei mir im Leben war, dass meine Eltern mich von frühester Kindheit an, 5 Jahre später, auch als meine Schwester da war, gemeinsam immer mit ins Allgäu genommen hatten. Wir haben da einen kleinen Wohnwagen gehabt auf einem Campingplatz und um uns rum war sehr viel Natur. Und das war jedes Wochenende, war praktisch Allgäu. Und da haben wir jedes Wochenende im Freien verbracht. Das heißt, das war, glaube ich, so eine Brücke, so ein Einklinken in die Liebe zur Natur. Die begann ganz früh in der Kindheit und da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Und darauf baute sich dann halt die Neugierde auf und als ich 17 war, bin ich zum ersten Mal zum Interrail gegangen, also mit dem Interrail-Ticket, das ist dieses Zugticket, wo bis 27 Jahre konnte man dieses Ticket kaufen und überall in Europa hinfahren und sogar bis Marokko. Und das war natürlich für mich als 17-Jähriger das Ende der Welt. Da wollte ich hin, den möglichst weitest entfernten Bahnhof erreichen, den man mit diesem Ticket hat erreichen können. Und da war für mich schon so dieses Gefühl, in einer anderen Welt zu sein, dann den Marrakesch, die Märkte und die anderen Gerüche und die Geräusche. Ich glaube, ab da war es um mich geschehen.
Da gibt es dann auch die schöne Geschichte, dass Sie, also Abitur machen wollten Sie nicht und Ihr Zeugnis der mittleren Reife musste dann am Ende der 10. Klasse Ihre Mutter bei der Schule abholen, weil Sie schon im Zug nach Marokko saßen.
Als ich nach Marrakesch, also nach Marokko aufgebrochen bin, hatte ich eine Kamera dabei und habe ganz früh gemerkt, wie das zusammengeht, dass ich praktisch dokumentiere, was ich sehe. Und das war noch im Prinzip, bevor ich dann, oder fast gleichzeitig, wo ich dann mich entschieden habe, Fotografie zu lernen, wo ich dann 3 Jahre lang in diesem Handwerksberuf das Rüstzeug bekommen habe, um dann tatsächlich damit auch mein Geld zu verdienen.
Mussten Sie da dann erstmal Passbilder und Hochzeitsfotos schießen?
Ja, Genau, also das war ja noch die analoge Zeit, da gab es noch keine digitale Kamera und ich habe tatsächlich in der Dunkelkammer gelernt, wie man die Papiere in die Chemikalien legt. Ich habe Passbilder gemacht, war bei Hochzeitsreportagen dabei. Wir hatten ein Industriestudio, wo ich für mittelständische Betriebe kleine Motoren ausgeleuchtet habe mit 7, 8 Lampen. Das waren noch langfristige Prozesse. Heute setzt man bei sowas ein Licht drauf und lässt ein Praktikant das Bild knipsen und wird alles dann digital am Computer verschönert. Also da hat sich ganz viel auch verändert. Und für mich war ganz klar, ich werde nie so in diesen Bereich gehen, wo ich ein Studio brauche, sondern ganz früh war klar, ich möchte die Welt kennenlernen und ich möchte da meine fotografischen Arbeiten umsetzen. Und das ist mir dankenswerterweise, da bin ich auch sehr dankbar, gelungen.
Und das Reisen als etwas, was Ihnen einfach gut tut, oder dieses Unterwegssein, bei dem Sie sich wohlfühlen? Ich meine, Sie können jetzt stundenlang Erlebnisse erzählen, die man eben nur auf Reisen hat und die dann diese ganzen Mühen aufwiegen. Fällt Ihnen beispielhaft eins oder zwei ein, wo Sie denken, ja, da dachte ich auch wieder, deshalb reise ich?
Genau diese Momente, deswegen bin ich dankbar, Naturfotograf zu sein. Also das baue ich auch oft in meinen Vorträgen ein, wenn ich dann ein Bild habe, wo ich sage, hier, guck mal, da hatte ich wieder das Gefühl, ich hatte Tränen in den Augen. Also das sind die Gefühle, wo man noch beim Bilder angucken Gänsehaut bekommt, weil ich genau wusste, wie es mir an dem Moment geht. Das war, wenn ich ein Beispiel nennen darf, wo wir damals dann schon mit meiner heutigen Frau Juliana fast 3 Wochen in Nepal den Kanchenjunga Trail gewandert sind, zum dritthöchsten Berg der Welt. Und dann stand ich da tatsächlich nach 3 Wochen am Basislager und blickte auf dieses Bergmassiv. Und ich bin nachts um 3 aus dem Zelt, bin da eine Stunde an diesen Fotopunkt gelaufen, um genau um Punkt 4 dann in diesem allerersten Dämmerlicht dieses Bergmassiv zu fotografieren. Und ich hatte zuvor 2 Tage um die Zeit immer Nebel. Und dann stand ich da und der Nebel war weg und über dem Bergmassiv stand die Milchstraße. Da wird mir allein jetzt noch, wenn ich Ihnen das erzähle, kriege ich noch Gänsehaut. Und das sind so Momente,
ja,
die können Sie mit keinem, die können Sie mit keinem Geld der Welt bezahlen. Und dieses Gefühl würde ich gerne bei meinen Vorträgen und in meinen Büchern wiederum vermitteln, all denen, die eben nicht das Privileg haben, das zu sehen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir die Connection, die Verbindung zu unserer Erde nicht verlieren, weil wir kaum noch diese emotionale Bindung zur Natur haben, scheint es uns so egal zu sein, dass die Regenwälder abgeholzt werden, die Korallen sterben und alles eigentlich um uns herum zerfällt. Und das ist etwas, was ich, der die Natur hat kennenlernen dürfen, immer so schwer verarbeiten kann. Warum lassen wir das zu?
SWR 2 Tandem mit Markus Maute, Fotograf, Umweltaktivist und aktuell auch der Buchautor von, wir haben es schon erwähnt, Allein kann ich die Welt nicht retten, indem Sie von Ihren Reisen erzählen, von dem, was Sie antreibt, was Sie alles über zerstörerische globale Zusammenhänge gelernt haben und vielleicht auch, wie Auswege aussehen könnten. Im Prolog des Buchs, das fand ich ganz lustig, da skizzieren Sie so die Entwicklung der Menschheit, also vom Homo sapiens, wo ich dachte, da fängt einer mal ja wirklich bei Adam und Eva an oder sogar vorher schon. Wieso war Ihnen das wichtig und nicht, sagen wir, bei der industriellen Revolution, als so diese schädlichen Seiten der Zivilisation so richtig aus dem Ruder zu laufen anfingen?
Das ist ganz klar ein Punkt. Mein Thema ist ja, dass wir Menschen die Erde übernutzen. Und ich wollte mal wissen, wann hat denn das angefangen? Wann hat der Mensch eigentlich angefangen, sich falsch zu verhalten? Und da ist mir sehr schnell klar geworden, wir können vielleicht gar nicht anders, weil selbst der Jäger und Sammler, der vor 70.000 Jahren losgezogen ist, der hat in diesen Jahrzehnten der Eroberung der Welt es geschafft, 50% aller großen Säugetierarten auszurotten. Da ist mir bewusst geworden, uns fehlt so eine Art Warnleuchte. Ich glaube, wir kommen aus dieser Schleife nur raus, wenn wir heute unseren Intellekt benutzen, also das, was wir uns tatsächlich an Fachwissen angeeignet haben, dass wir sagen, da müssen wir uns in der Evolution weiterentwickeln und eben die Nachhaltigkeit wirklich möglich machen.
Wobei man ja dieser Ambivalenz ganz nicht mal als Ökoaktivist entkommt. Ne? Wir hatten es ja schon, also es gibt diese Frage, ob man als Fotograf die Kulturen, die man retten will, nicht auch ein bisschen beschädigt, indem man sich da einfach einmischt und ankommt. Und natürlich reisen Sie auch viel, auch mit Flugzeug. Und auf Ihrer Farm in Bahia haben Sie jetzt ein Gästehaus gebaut. Das heißt, man kann bei Ihnen auch Urlaub machen und muss auch dafür natürlich in den Flieger steigen. Ich weiß, das ist Ihnen alles bewusst. Wie kriegen Sie solche Widersprüche für sich gelöst?
Das ist ganz klar natürlich der Bereich meines Lebens, wo ich mich auf sehr dünnem Eis befinde, besonders dann, wenn man mich angreifen will. Weil da findet man natürlich der Wasser predigt und selber Wein säuft. Und da habe ich mich natürlich im Laufe der Jahre sehr viel auseinandergesetzt mit, auch kritisch, weil ich weiß, dass wenn ich alle meine Tätigkeiten in eine Umweltbilanz hineinbringen würde, die ist unter aller Sau. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so rechtfertige ich mich vor mir selber, ist alles, was ich tue, irgendwie im großen Ganzen in dem Zusammenhang, dass ich versuchen möchte, unsere Gesellschaft zu verändern. Das heißt, ich nutze die Möglichkeit, die die aktuelle Gesellschaft mir bietet. Ich steige in ein Flugzeug, ich nutze das Internet, ich habe hier einen Computer vor mir stehen, ich habe ein Handy. Also ich nutze praktisch alles. Aber ich nutze es, um mit dem, was ich erlebe, was ich authentisch wiedergeben kann, um diese Gesellschaft zu verändern. Also mir hat mal einer geschrieben, der mir mal so ein bisschen verteidigend zur Seite gestanden ist, genau als ich so einen Vorwurf hatte. Der hat geschrieben, um den Schweinestall sauber zu machen, muss man sich die Füße dreckig machen. Also das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber es ist in der Tat so. Also wenn ich die Möglichkeiten nicht nutzen würde, hätte ich die Geschichten und die Erfahrungen nicht und hätte die Reichweite nicht und könnte nicht das tun, was ich tue. Und was wir natürlich in Brasilien versuchen, darüber hinaus, dass wir mit dem Gästehaus versuchen, die Farm an sich wirtschaftlich zu halten, haben wir da auch unsere eigene Naturschutzorganisation gegründet, wo ich als Botschafter ebenso wie für Greenpeace praktisch da bin und Menschen anlocken versuche, die dann hier wiederum versuchen, Gelder zu sammeln, oder nicht versuchen, sondern wir sammeln Gelder, wir kaufen alte Farmen, die nicht mehr relevant, die nicht mehr wirtschaftlich sind, und forsten die Kuhweiden, die auf diesen Farmen sind, wieder mit Mata Atlantica Regenwald auf. Und das sind so all die Tätigkeiten, wo ich selber dann zumindest am Ende des Tages sagen kann, ja, ich habe heute CO2 in die Luft geblasen. Wenn jemand das blöd findet, dann kann ich noch so viel argumentieren, da komme ich auch nicht gegen an, aber da muss ich sagen, da ist mein Gewissen vor mir rein.
Eine andere heikle Balance vielleicht ist die zwischen der Kunst und dem Aktivismus. Ich meine, es ist ja meistens künstlerische Arbeit nicht so zuträglich, wenn die einem Zweck folgt, also auch einem ehrenwerten Zweck, wenn man zum Beispiel einem Film oder einem Roman anmerkt, dass der vor allem eine Botschaft rüberbringen will, das stört meistens, das macht das Werk eigentlich schlechter. Wie ist es bei der Fotografie?
Ich sag's mal so, es wäre alles einfacher, wenn ich noch der 20-jährige, neugierige Naturfreund wäre, der in die Welt hinauszieht und seine Bilder machen kann. Einfach die Schönheit der Natur zeigen. Und das ist genau das, was auch viele junge Fotografen heute machen. Und ich sehe, was die da für tolle Bilder machen. Aber ich bin mit meinen jetzt 51 Jahren einfach in einer anderen Position. Ich habe eine Verantwortung. Ich habe das Privileg gehabt, 30 Jahre reisen zu dürfen. Und ich will es auch in einer gewissen Form noch weitermachen. Und dann habe ich mit dem, was ich hier in meinem Kopf habe, mit meinen Erinnerungen, mit meinen Emotionen, die Pflicht, auch weil ich eine sehr junge Tochter habe, all das möglichst so den Menschen näher zu bringen, wie ich zumindest von meinem Weltbild her glaube, dass es hilfreich ist. Das macht das Leben sehr viel schwerer, anstrengender und auch herausfordernder. Aber ich glaube, das ist einfach mein Ding.
Da Sie Ihre Tochter gerade ansprachen, für die Sie sagen, auch Verantwortung zu übernehmen ist und auch das ist ein Motiv zum Fotografieren und zum sich zu engagieren, aber gleichzeitig wollen Sie sich ja auch um Ihre Tochter kümmern. Ist das Reisen seither ambivalenter?
Familie und Beruf ist seit 30 Jahren, also eigentlich schon immer in meinem Erwachsenenleben, immer ein bisschen ein Problem. Also das ist ganz klar. Ich habe das Glück, dass ich, als ich meine Frau Juliana, meine jetzige Frau hier in Brasilien kennengelernt habe, dass wir uns auf dieser Grundlage kennenlernen durften. Da kommt einer, der ist Fotograf und der reist viel. Und wir haben das bis zur Geburt unserer Tochter auch dann gemeinsam gemacht. Und versuchen jetzt in diesem Dreiklang dieses Leben, also einerseits als Familie dem Kind gerecht zu werden, gleichzeitig dieser ganze Farmkomplex, das ist ja eigentlich allein schon ein volles Leben. So eine, die Farm hat ja über 350 Hektar Land mit Angestellten, mit allem, dass meine Frau da dem gerecht wird, dass unsere Tochter aber auch in Deutschland in den Kindergarten gehen kann, wenn dann die Pandemie wieder vorbei ist. Also es geht nie etwas ohne Kompromisse, aber es geht und es kommt ein erstaunlich tolles, abenteuerliches Leben bei raus, das auch wirklich was verändert bei anderen. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen stolz macht, dass unsere Organisation, die AMAP, dass wir da schon 15 Familien in Lohn und Brot gebracht haben. Und sie, wo ich so merke, im Kleinen tatsächlich Dinge ins Positive gehen. Die tausenden Bäume, die wir gepflanzt haben, die am Wachsen sind. Das blendet natürlich nicht komplett aus, dass im gleichen Zeitraum viele 100 Millionen Bäume kaputt gemacht werden. Aber es tut der Seele gut zu sehen, es geht auch anders und man kann in seinem engsten Umfeld da was bewirken. Und das gibt mir auch weiterhin Kraft und Motivation.
Und was die Fotografie und das Schreiben und das Filmen betrifft, ich meine, Sie haben vorher gesagt, diese Komplexität der ganzen Situation, die kann einen zur Verzweiflung bringen und mutlos machen. Erleben Sie auch Wirkung und Erfolge, die Sie da Hoffnung schöpfen und weitermachen lassen?
Also ganz ehrlich, was mir in den letzten 2 Jahren mir persönlich am meisten Hoffnung gegeben hat, und das war ganz interessant, ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, dass ich diesen Blackout, diesen Zusammenbruch hatte, weil ich durch diese vielen negativen Ereignisse einfach keine Hoffnung mehr hatte. Und genau in dem Moment, wo ich mich so einsam, allein und so kraftlos gefühlt habe, da hat in Schweden ein junges Mädchen mit einem Schild vor einem Parlament angefangen zu demonstrieren. Und da kam dann binnen weniger Monate eine ganze Generation dazu, wo ich mir gesagt habe, Menschenskind, es geht doch, es ist doch Wahnsinn. Hätte ich mir das mal schon vor 30 Jahren gewünscht. Und plötzlich war die Friday for Future Bewegung da, Extinction Rebellion, Sunset Movement in Amerika. Plötzlich waren weltweit die Menschen und haben genau auf den Punkt für die Themen demonstriert, für die ich seit 30 Jahren versuche zu trommeln. Und das hat mir wieder Kraft gegeben. Und da gibt es eine ganz interessante Feststellung, die habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Man muss nicht warten, bis 100% der Leute mitziehen. Es müssen, und das hat, mir fällt der Name der Frau gerade nicht ein, das ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, die hat mal gesagt, dass laut ihrer Studien es 3,5% der Bevölkerung bedarf, die sich langfristig lautstark für etwas einsetzt, dann wandelt sich die Gesellschaft.
Erika Genoweth heißt sie, die Wissenschaftlerin. Sie haben sie in ihrem Buch erwähnt. In diesem Sinne, Herr Maute, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Herzlichen Dank, dass ich sprechen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR 2 Tandem mit Markus Maute. Die Redaktion hatte Petra Maiwitz und Tristan Reiling hat die Musik zusammengestellt. Ich sage auch noch mal den Titel des Buchs. Es heißt, Allein kann ich die Welt nicht retten. Und wenn Sie ansonsten noch mehr über Markus Maute wissen oder seine Bilder anschauen wollen, dann geht das unter anderem auf markus-maute.de, Maute mit TH. Oder Sie suchen ihn auf YouTube. Mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.